Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir glauben, wir haben heute für euch den größten Musikspagat in der Geschichte dieser Sendung. Das wird auf jeden Fall interessant. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem US-amerikanischen Tenorsaxophonisten Scott Hamilton und seinem Album Italian Quartet. Da haben wir wirklich klassischen Jazz und auch sehr beruhigenden und schönen Jazz. Unser zweites Album wird dann sein Overspace und Supertime von der britischen Band Cryptic Shift. Und der Name verrät es vielleicht schon fast. Es geht hier um progressiven Metal, und zwar Death Metal, der dann auch noch über astronomische Themen singt, so im weitesten Sinne ein bisschen Sci-Fi. Also da wird es wild und aggressiv. Bin sehr gespannt, wie wir das heute besprechen.
Ja.
Dann geht es im Weiteren um eine Diskussion über die Gelassenheit, die ja zunehmend Relevanz hat, wie so viele Themen, die wir hier besprechen, während sich unsere Gesellschaft verändert.
Wie alles, was wir besprechen.
Natürlich, das ist schon relevant, weil wir darüber sprechen.
So nämlich, weil wir nämlich auch relevant sind. So.
So ist das. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend noch ein Helles der Brauerei Kuchelbauer.
So.
Mhm. Mit diesen Worten erstmal weiter zum Jazz, würde ich sagen.
Ja, genau. Weiter zum Jazz. Denn wir beschäftigen uns heute mit Scott Hamilton und mit dem Album Italian Quartet. Scott Hamilton, wer ist das? Gute Frage. Wurde 1954 in Rhode Island geboren, also im Nordosten der USA, ist Tenorsaxophonist und seit den 70ern des vergangenen Jahrhunderts aktiv. Mit 22 ist er nach New York gegangen, dort gelang ihm dann auch der Durchbruch. Unter anderem spielte er zusammen mit Benny Goodman. Immerhin. Nicht irgendwer. Erste wichtige Aufnahmen dann 1977 und das war dann der Start einer langen Karriere, die bis heute andauert. Über 30 Alben hat er als Bandleader veröffentlicht, er ist viel in Europa unterwegs, lange Zeit war er auch in London aktiv und ist bekannt für seinen warmen, weichen und eleganten Ton. Das wird noch zu beweisen sein. Er orientiert sich bewusst an älteren Größen, wie zum Beispiel Ben Webster, Coleman Hawkins und natürlich auch ein ganz kleines bisschen an Lester Young. Und er blieb bei diesem klassischen Sound der 30er bis 50er und wurde auch genau dafür bekannt. Also beim Swing und beim klassischen Jazz sozusagen, also alles, was vor dem Bebop war. Und viele sehen ihn deswegen als einen der wichtigsten Vertreter des sogenannten Neotraditionalismus im Jazz an. Er hat nämlich in einer Zeit, in der der klassische Jazz uncool war, genau daran festgehalten und damit eben diese Bewegung mitgeprägt. Nun, dieses Album wurde im Februar des Jahres 2026 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Wir haben es zu tun mit 8 Stücken. Das Ganze ist circa 50 Minuten lang. Das Album ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Quartett mit italienischen Musikern. Und so hören wir Aldo Zunino am Bass, wir hören Paolo Berro am Piano und Alfred Kramer an den Drums. Ja, das ist doch mal schöner, entspannter, ja, Oldschool-Jazz für die heutige Zeit. Oder in der heutigen Zeit.
Auf jeden Fall. Das ist so dermaßen angenehm. Das ist ja, das tut ja schon fast weh, so angenehm ist das. Wahnsinn, das ist sehr beeindruckend gewesen. Und man hört natürlich nicht nur, dass die Herren hier genau wissen, was sie tun, also handwerklich natürlich toll sind. Das haben wir häufig in der Sendung, sondern es ist auch so schön warm. Es hat so viel ruhigen Spielspaß. Also einfach Leute, die sich denken, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich finde, das hört man raus. Das ist irgendwie, da ist ganz viel Eleganz und einfach wohlig warme Atmosphäre von Menschen, die lieben, was sie tun. Das Ganze ist dann auch noch sehr, finde ich, sehr transparent produziert, sodass man die Instrumente auch wirklich toll hört, trotz dieser Wärme. Alles irgendwie, alle Nuancen ganz gut raushören kann. Und das macht wirklich Spaß. Ich glaube, das ist auch sowas, was man sowohl dem Jazz-Anfänger vorlegen kann, als auch dem Jazz-Kenner. Denn ja, es ist komplex genug, wenn man genau hinhört. Ja. Es ist aber auch einfach angenehm genug und zugänglich genug, wenn man nicht so genau hinhört oder noch nicht weiß, wonach man hören muss. Also das hat schon richtig Spaß gemacht.
Ja. Also zunächst einmal habe ich mir gedacht, als ich das Album gehört habe, guck mal an. Wir haben ja festgestellt bei der Jazz Ahead, dass die Klarinette so warm und wohlig klingt. Und da hat sich jemand vorgenommen, Moment, hold my beer. Ich zeige euch, wie ein Tenor klingen kann. Und ja, das ist schon echt schön. Also später mehr. Also Scott Hamilton ist, wie schon gesagt, kein lauter Revolutionär des Jazz. Das ist er wirklich nicht. Sondern eher ein Vertreter einer, Jazz-Tradition der alten Schule. Aber eben im Hier und Jetzt. Und das macht ihn so spannend und das macht auch, finde ich jedenfalls, dieses Album unter anderem so spannend. Er versucht also nicht, den Jazz neu zu erfinden, sondern diesen stilvoll weiterzuerzählen. Und zwar eben von damals weiterzuerzählen. Und genau das macht er eben auch wieder auf diesem Album. Und er macht das, was er einfach am besten kann, nämlich das klassische Piano-Trio, also Piano, Bass, Schlagzeug und Tenor, also Tenorsaxophon, die kleinen Ensembles. Und er macht das, was alle von ihm erwarten, also Straight Ahead Jazz in bester Tradition der Prä-Bebop-Phase. Viel Fokus auf Standards, viele tolle melodische Linien. Hier geht es nämlich um die Songs, tatsächlich. Und nicht unbedingt immer um Experimente der Experimente willen. Und es geht um entspanntes, fast schon clubhaftes Feeling. Es fehlt nämlich eigentlich nur noch so ein bisschen das Geklapper und Gequatsche im Hintergrund, so das Geklapper von Tellern oder von diesen Gläsern oder dass irgendwelche Leute im Hintergrund reden oder wie so. Dann sieht man sich in irgendeinem verrauchten Jazzclub und zack ist man irgendwo in den 40er Jahren des Jazz gelandet oder 50er. Total schön. Und das wird in einer Perfektion dargeboten, dass es mir zumindest den Atem verschlug. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte den vorher nicht. Und ich bin ja nun wirklich gerne auf der experimentellen Seite der Macht. Das wissen die HörerInnen ja auch. Aber Alben wie diese, die versöhnen einen wieder ein bisschen mit allem, was so ist. Also dieses entspannte und niemals aufgesetzte Spiel von allen Vieren. Niemand möchte hier irgendwie auch nur annähernd zeigen, wie cool er ist und was er alles kann. Hier geht's nicht ums Darstellen, hier geht's wirklich um die Musik. Und nun kommt's, dieser Ton, dieser Tenorton. Junge, 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 das ist schon bös zauberhaft. Also ich bin wirklich am Überlegen, wie macht er das? Das ist ja unfassbar schön. Das ist aber trotzdem...
Ja, es ist so wahnsinnig kontrolliert, ne? Ja. Wie er die ganze Zeit Wahnsinn.
Irre, wirklich. Aber ich finde, es ist trotzdem kernig genug, damit es kein Wischiwaschi-Jazz ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie Fahrstuhlmusik oder irgendwie sowas, ne? Ganz bestimmt nicht. So gar nicht. Es ist eher Jazz, der einem ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert, finde ich. Ja, und das ist ja nun mal das Beste, was Musik machen kann. Also ich finde es schön, dass es sowas gibt. Schön, dass einer nicht alle Trends dieser Welt mitmacht. Das ist doch auch schön. Sondern einfach das macht, worauf er Bock hat. Sondern eben sein eigenes Ding macht. Ja, das ist doch das. Er hält einen Stil am Leben, der so schön ist, man vergisst bei all diesen ganzen neuen Aufnahmen oft, dass Jazz ja auch einfach mal schöne Musik sein kann. Und es zeigt, dass Jazz auch elegant sein kann und zugänglich sein kann und auch melodiös sein kann und trotzdem Anspruch haben kann, anspruchsvoll sein kann. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Am Ende sind es diese Alben, die dann am Ende nämlich doch auf der Liste der Alben des Jahres landen und nicht die mit den Experimenten. Das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Am Ende hat er vielleicht sogar noch ein bisschen recht. Vielleicht sogar sehr. Also ich finde 50 Minuten tatsächlich auch mehr als angemessen. Die Produktion ist toll, alles super. Ja, dieses Album ist, wie schon gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr erschienen, also 2026. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Es ist einfach zu gut. Es kriegt ein Rent. Ich bin noch nicht sicher, ob es auf meiner Liste der Alben des Jahres bleibt.
Also auf meiner ist es auf jeden Fall drauf. Das kann ich schon mal sagen. Sehr gut. Ob es da bleibt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall drauf. Mhm. Ich bin total verzaubert. Ich bin hingerissen. Das Tenorsaxophon hat sich bei mir sehr ins Herz gespielt damit. Dieses etwas größere als das Alt ist es ja, ne? Ist etwas tiefer als das Alt. Das ist wirklich schön. Das ist wunderschön. Ja. Und deswegen gibt es natürlich auch ein Rent von mir. Das heißt, wir haben gehört Italian Quartet von Scott Hamilton und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Mal gucken, wo das am Ende landet, am Ende des Jahres.
Da bin ich auch sehr gespannt. Kommen wir also zu etwas wirklich sowas von völlig anderem. Also dieser Satz war noch nie wahrer als in dieser Sendung. Kommen wir zu Cryptic Shift. Das ist eine Band aus Leeds in England und hat sich in den letzten Jahren, wenn man der Presse glaubt, innerhalb ziemlich schneller Zeit zu ein bisschen der Speerspitze oder der Avantgarde des Progressive Death Metal entwickelt. Wenn das nicht schon fast per Definition ein bisschen Avantgarde ist. Die Band zeichnet sich heute vor allem aus, dadurch, dass sie halt so einen technischen Death Metal kombinieren mit Thrash-Elementen. Das werden wir auch gleich mal hören. Sie haben wahnsinnig lange, ausgiebige Gitarren-Soli und Riffs. Also da würden den einigen Gitarristen aus den 80ern die Ohren wegfliegen. Gleichzeitig machen sie aber sehr mutige Dinge mit verschiedenen Vocals. Es wird gegrault und geschrien, es wird geflüstert und es wird zwischendurch auch einfach mal kurz ins Raumschiff geschrien. Ins Raumschiff gestiegen. Ins Raumschiff gestiegen und losgeflogen. So, wild. Gegründet hat sich Cryptic Shift schon 2010. Damals waren die Gründungsmitglieder noch zusammen in der Highschool, wie so häufig. Das scheint in England ein sehr häufiger Sport zu sein, sich in der Highschool zu Bands zusammenzufinden, die dann erstmal noch 20 Jahre berühmt werden. Ja. Haben damals natürlich, wie das so ist, aus der Highschool heraus relativ üblichen Metal gemacht und auf ihren Gitarren rumgekloppt oder auf ihren Instrumenten, haben dann aber relativ schnell gemerkt, wo sie hin möchten und hatten so einen kleinen Durchbruch mit einer EP namens Visitations from Enceladus. Da ging es also auch schon etwas astronomisch her. Sie haben damals einen Begriff geprägt, der nennt sich Phenomenal Technological Astrodeath, sozusagen, um ihr eigenes Genre zu gründen. Finde ich sehr schön, die Kreativität kann man ja mitnehmen. Nämlich genau diese Mischung aus diesem technischen Metal und Death Metal mit Sci-Fi-Konzepten. Sie nennen dabei als ihre Einflüsse, also musikalisch, einmal natürlich so Klassiker wie Death, nachdem der Death Metal benannt ist, Atheist und Nocturnus, aber halt auch Leute wie die Filmmusiklegende John Williams, die, glaube ich, auch jeder und jede Hörerin unserer Sendung wahrscheinlich kennt. Sie nennen aber auch Sci-Fi-Literatur, ganz große Klassiker wie zum Beispiel Stanislaw Lems Solaris oder Videospiele wie Dark Souls und Bloodborne. Und da sind wir dann auch, glaube ich, bei so dieser düsteren und sehr komplexen Struktur der Texte und der Musik, die wir gleich von Ihnen hören werden. Wofür Sie auch eine Leidenschaft haben, ist riesig lange Epen zu schreiben, mit denen Sie Ihre EPs oder später dann auch Ihre Alben anfangen. Weil wer braucht schon eine 45-Minuten-Platte, wenn er auch einen 25-Minuten-Track draufballern kann? Also da sind die Herren also mittlerweile auch bekannt für. Und für eine gewisse konzeptionelle Tiefe, denn wer schon über Sci-Fi schreibt, der braucht natürlich auch eine ganze Menge Symbolismus, wilde, viele Charaktere und Dinge, die passieren, die nicht einfach nur so vor sich hin eine Geschichte erzählen, sondern da muss natürlich auch einiges vor sich gehen.
Ja, also ich hörte das und dachte so, uff, ja, gut, nun, was haben wir hier? Eigentlich ziemlich viel von allem. Wir haben hauchzarte Jazz-Einflüsse, es gibt einen Teelöffel Shoegaze, Death Metal hier, Black Metal da, dann haben wir Progressive Death Metal Arrangements in extremer Überlänge, die dazugehörigen unterschiedlichen Parts in einem Song, klingt erstmal gut. So. Klingt, als wäre es für diese Sendung geradezu gemacht. klingt aber auch noch ziemlich Nerd-Gedöns. Bisschen wie Diego Piñera in der letzten Sendung. Also über die ich ja erstmal nur sprechen durfte. Da war es der Jazz und die neue Musik, die man mögen muss. Hier ist es der Metal in all seinen Facetten. Denn auch dieses Album ist ziemlich fordernd. Und das kann schon ganz schön anstrengend werden. Und selbst ich hatte immer mal wieder so meine Schwierigkeiten, allen Gedankengängen dieser Band zu folgen. Und auch musikalisch hatte ich so meine Schwierigkeiten teilweise. Vor allem, wenn die Gitarren zu einem ihrer Soli ansetzten. Metal-Gitarren-Soli, die mich so an die 90er Jahre erinnern, sind nicht so ganz meine Welt. Also so viele Noten wie möglich in so wenig Zeit wie möglich unterbringen, ist nicht so meins. Und das, was auch echt fordernd ist, ist, dass man sich von der Vorstellung lösen muss, dass die einzelnen Stücke dieses Albums eine nachvollziehbare Dramaturgie haben. Und am Ende sogar vielleicht irgendeine nachvollziehbare Essenz. Und da lässt einem die Band dann leider ziemlich allein. Also das heißt, man muss sich zum Beispiel mit diesem frickeligen Gitarrensoli beschäftigen. Okay, es gibt aber auch wirklich tolle Thrash-Metal-Parts. Auch schön. Und man muss das alles in homöopathischen Dosen tun und sich Stück für Stück und Part für Part an das Konzept dieses Albums herantasten. Will sagen, wer auf der Suche nach linearen Songstrukturen ist, der wird hier nicht fündig werden. Die gibt es auf diesem Album nicht. Und was man auch braucht, ist viel Geduld, um sich mit diesem Album adäquat zu beschäftigen. Und wie so oft, man wird dann natürlich auch wieder belohnt, wenn man das macht. Ich finde ja immer, dass sich sowas lohnt. Nicht nur wegen der Aha-Momente, sondern weil sich dadurch einfach Türen öffnen. Musikalische Türen. Was man an diesem Album leider ein bisschen ermüdend finden kann und was meiner Meinung nach so ein bisschen ermüdend ist, sind die immer wieder auftauchenden Gitarrensoli, okay, die ich mal liebevoll als Gegniedel bezeichne. Und das mit dem Songwriting, dass dem Ganzen so gar keine Logik innewohnt. Das ist auch nicht gerade förderlich für das Durchdringen dieses Albums. Und leider kann man den Dingen dann auch nicht so recht nachdenken, weil dieses Album dafür keine ruhigen Stellen vorgesehen hat. Und es ist dann halt schwierig zu verstehen, was die eigentlich wollen. Vielleicht ist es auch einfach nur Dadaismus, wer weiß, ist ja auch okay. Am Ende ist mir das also ein bisschen zu kuddelmuddelig, wenn man so will. Das Album hat natürlich seine Momente, es hat tolle Momente, aber es lässt mich einfach zu oft mit mir und meiner Ratlosigkeit ein bisschen allein. So.
Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, das wird dann auch erschöpfend. Ich fand auch, also, dass man wirklich gar nichts zum Durchatmen hat zwischendurch. Also im Grunde muss man zwischendurch mal eine Pause einlegen und kurz ein bisschen zu Scott Hamilton hören und dann kann man wieder rein.
Ja, genau.
Ne, dann, das ist eigentlich ein gutes Gegenmittel. Ja. Das stimmt. Ich hatte trotzdem das Gefühl, also das ist definitiv ein Album, das ich noch einige Male werde hören müssen, denn ich habe auch noch nicht das Gefühl, da wirklich durchgestiegen zu sein. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass es irgendwie ein Konzept, dass sie den roten Faden da durchziehen. Es ist nur unheimlich schwer, dem zu folgen. Er taucht dann immer wieder auf und dann denkt man, ah, das vielleicht, ja, nee, doch nicht, ah, ja, okay. Also es ist schwierig. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass sie oft Dinge zitieren, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Dinge fühlten sich manchmal an wie Zitate oder Hommages und ich dachte mir, irgendwas war da doch. Also da braucht man noch ein bisschen Zeit zum Identifizieren. Vielleicht seid ihr dann nerdiger als ich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht könnt ihr das besser. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist, dass sie technisch natürlich wirklich viel können. Du sprachst schon von möglichst vielen Noten in möglichst kurzer Zeit in die Gitarrensoli packen. Das, ja, definitiv, das können sie und das wollten sie definitiv auch an vielen Stellen. Also wer in den 90ern sehr viel Spaß hatte an langen, schnellen Gitarrensoli, der wird hier sehr glücklich, auch wenn die Komplexität der Songstruktur dann doch ein bisschen viel sein kann. Und ansonsten, ja, man muss diesem Chaos irgendwie einmal Herr werden. Dann ist es eigentlich sehr, sehr interessant. Ist ein bisschen, ich fand auch, dass die Coverart verheimlicht da nichts, sondern dieses Album ist eigentlich wie so ein riesiges Gemälde von so einer Kriegsszene, wo man so einen ganzen Tag vorstehen kann und einfach hier noch was entdeckt und da noch was entdeckt und da in der Ecke steht noch einer, der irgendwas tut oder irgendwie komisch guckt. Ja, aber dafür braucht man auf jeden Fall jede Menge Geduld und muss sich darauf einlassen. Und das bei einem so energiereichen und aggressiven Album, das ist nicht immer einfach, definitiv. Irgendwie haben die Titel auch was, ich spreche sie zum ersten Mal so laut aus, ehrlich gesagt, auch irgendwas total Poetisches. Hyperspace Topography. Na gut. Also, dieses Album ist auch im Jahre 2026 erschienen. Das heißt, wir bewerten es auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das läuft.
Ja. Für mich läuft es sehr schnell. Ich weiß noch nicht, wohin, in welche Richtung in diesem Jahr. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ja, wenn es so nerdig wird, ich weiß nicht, dann bin ich immer gleich interessiert. Es haben sich schon diverse Menschen über mich lustig gemacht in verschiedenen Kunstrichtungen oder Medien, dass ich immer irgendeinen Weird Shit gerne mag. Das ist fällt definitiv in die Kategorie.
Ich mag das auch, aber irgendwo muss ich das verstehen und ich verstehe das nicht so ganz. Das ist mein Problem.
Ja, da habe ich auch noch Lücken. Gut, also dann gibt es erstmal ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir für Overspace and Supertime von Cryptic Shift. Ja, so. Damit kommen wir zur Gelassenheit. Das braucht man auf jeden Fall. Also sowohl nach Overspace and Supertime als auch, ich glaube, die Gelassenheit bekommt man, wenn man Scott Hamilton hört.
Absolut.
Und bei Gelassenheit denke ich direkt, also zumindest heutzutage, schnell an das absolute Gegenteil von dieser schon eigentlich leicht panischen, ständigen Erreichbarkeit, dem ständigen Leistungsdruck, dem ständigen Vergleich, den wir heute in Zeiten von Social Media Meinungsmache auf einem viel schnelleren Wege als noch vor 20 Jahren haben. Gelassenheit auch so ein bisschen als falsches Gegenstück von irgendwie sowas wie Passivität und Gleichgültigkeit. Das ist es nämlich eigentlich nicht. Eigentlich ist Gelassenheit ja genau so eine ruhige Fels-in-der-Brandung-Haltung, möchte ich sagen, und damit im Grunde eine Überlebensstrategie für genau so eine Umgebung, in der alles irgendwie panisch mit den Händen in der Luft im Kreis läuft. Und eine, ich würde schon fast sagen, eigentlich wichtige Form des Widerstands gegen diese wahnsinnig schnelle und immer aufgeregte Gesellschaft, die wir zumindest im Internet und damit auch immer mehr in der restlichen Welt, restlichen westlichen Welt, so erleben. Also Gelassenheit wird, glaube ich, immer wichtiger.
Ja, vielleicht müssen wir wie immer erstmal uns überlegen, was ist das eigentlich? Weil Gelassenheit wird ja heute so oft als ruhig bleiben, ne? So definiert. Das ist aber nicht das, was es eigentlich meint. Gelassenheit ist eigentlich die Fähigkeit, die Dinge weder krampfhaft festzuhalten, noch panisch abwehren zu wollen. Also so eine Haltung zwischen Kontrolle und Gleichgültigkeit. Nicht passiv und auch nicht bewusst verkrampft. Und die Wurzeln, und jetzt kommt dein großer Auftritt, liegen in der stoischen Ruhe, zum Beispiel Seneca.
Genau, Ataraxia.
Ganz genau. Ne, also Stoiker sagen Unterschiede zwischen dem, was du kontrollieren kannst und dem, was eben nicht. Und nur Ersteres verdient deine Energie. Gelassenheit entsteht hier aus klarer Einsicht. So, dann also deine Bühne, was die Stoiker angeht.
Auf jeden Fall. Ja, das ist so das Zentrum gerade des, ach Gott, ja, wer ist er noch gleich? Nicht Epikur, der andere.
Auriel, Marc Auriel.
Ja, aber letztendlich ist es ja der Kern des Stoizismus überhaupt. Ne? Diese grundlegende Unterscheidung zwischen, wie du schon gesagt hast, den Dingen, die wir aktiv beeinflussen können und dem, was außerhalb unserer Macht liegt, liegt bei den meisten, zumindest den späten Stoikern, ist das, was wir beeinflussen können, häufig nur, wie wir darüber denken und ob wir handeln oder nicht und wie wir handeln. Und alles andere nicht. Also vom Wetter über andere Menschen bis hin zu auch Dingen wie zum Beispiel unserer eigenen Gesundheit, auf die wir jetzt vielleicht Einfluss nehmen können, aber die wir halt nicht kontrollieren können, die wir nicht vollumfassend irgendwie steuern können, im Gegensatz zu unseren Gedanken, so die Stoiker. Und damit ist dann Gelassenheit im Grunde das höchste Ziel. Ne? Wenn du weißt, hier und da kann ich was tun. Also ich kann zum Beispiel meine Perspektive ändern. Ich kann lernen, gelassen zu bleiben. Ich kann unvoreingenommen an Situationen herangehen und darin auch geübt bin, weil ich ja ne, natürlich als Philosoph dann das geübt bin, mich in diese Geisteszustände hineinzuversetzen. Super. Und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, also wer da gerade in die Bundesregierung gewählt wurde, was sie für komische Dinge beschließen oder auch, keine Ahnung, worüber mein Nachbar unbedingt mit mir reden möchte, das muss man dann halt gelassen hinnehmen können. Das ist alles eine Frage der Übung und ist im Grunde immer so ein nicht 100% erreichbares, aber immer ein Ziel, nach dem man immer streben sollte. Ja, alles Äußere irgendwie mit Gleichmut ertragen oder betrachten und alles Innere so steuern, dass man möglichst gelassen mit dieser gerade schon erwähnten Ataraxia irgendwie damit umgehen kann. Finde ich immer noch eine tolle Haltung und wahnsinnig schwer umzusetzen im Alltag. Es hilft immer, wenn man sich daran erinnert, aber es ist wahnsinnig schwer, sich daran zu halten, weil natürlich so ganz unmittelbare Emotionen, auch die werden unterschieden von den Stoikern, ne? So diese primären Emotionen, die man einfach gar nicht unterdrücken kann, sowas wie rot werden, wenn irgendwas, ne, wenn man irgendwie peinlich berührt ist oder sowas, das ist einfach, passiert einfach, das ist auch nicht schlimm. Aber diese sekundären Emotionen, die daraus entstehen, zum Beispiel, dass man wütend wird, dass man sich verstecken will oder so, oder dass einem solche Dinge, die danach, nach dieser körperlichen Reaktion passieren, die sollen halt kontrolliert werden. Da kommt es dann darauf an, kann ich gelassen bleiben oder nicht. Schwierig.
Jo. Und dann haben wir ja noch Epikur, ne? Spielt da ja auch noch mit. Da geht es ja um die Seelenruhe wieder, um die Ataraxie auch. Also weniger wollen, gleich weniger leiden, sagt Epikur. Hm? Und wir haben Meister Eckhart, das war dann ein bisschen später, das war das Mittelalter. Okay. Und hier bekommt dann der Begriff auch seinen berühmten Namen, nämlich Gelassenheit. Das ist eigentlich tatsächlich von ihm. Also Loslassen des eigenen Willens. Offen werden für das, was ist, so nannte er das. Also nicht ich forme die Welt, sondern ich lasse mich auf sie ein.
Ah, das ist dann auch eher in der Zeit noch ein bisschen geprägt von dieser religiösen Ergebenheit. Ne? Ich lasse mich darauf ein, quasi was Gott mir entgegenwirft.
Genau. Sozusagen, genau. Und dann gibt es auch noch die modernen Sachen natürlich. Und da haben wir natürlich unter anderem, muss man leider sagen, immer mal wieder auch Martin Heidegger. Der greift nämlich diesen Begriff wieder auf und sagt, Gelassenheit, das ist eigentlich sein Lassen, zusammengeschrieben, der Dinge. Also die Dinge sein lassen. Also sie einfach sein lassen. Wie soll man das am blödesten übersetzen? Hat er schon gut, das Wort ist schon richtig, was er da genutzt hat und genommen hat. Sie das lassen, was sie sind, sozusagen. Sie sein lassen.
Halt, ne?
Ja, genau. So, also Technik und Kontrolle nicht alles bestimmen lassen. Also so eine Art Widerstand gegen den Zwang, alles beherrschen zu müssen. Leider klug. Ich muss leider sagen, dass Heidegger leider nicht der dümmste Philosoph war. Das ist, schade eigentlich. Wäre viel einfacher. Nun gut, es gibt natürlich auch eine Gelassenheit im Absurden. Camus würde allerdings erstmal skeptisch die Augenbraue heben und würde sagen, warum würde er die Augenbraue heben? Weil ihm zu viel Gelassenheit, das riecht ihm zu schnell nach Resignation. Also sein Ausgangspunkt ist ja, die Welt ist sinnlos, also absurd. Der Mensch sucht trotzdem nach Sinn. Und diese Spannung, die kann man ja nie ganz auflösen. Ja, also der Mensch will immer alles irgendwie, das kann doch nicht sein. So. Und seine Version von Gelassenheit ist deswegen keine Ruhe, sondern eher eine Haltung. Also klar sehen und trotzdem leben. Keine Illusion, kein falscher Trost, aber eben auch kein Rückzug. Na, dieses berühmte Bild von Sisyphos. Er weiß, dass seine Aufgabe sinnlos ist, diesen Stein immer wieder hochzurollen. Ne? Und dennoch lebt er. Bewusst, trotzig, fast heiter. Ja, das ist das, was bei Camus so etwas wie Gelassenheit ist. Also ein trotziges Einverständnis mit der Welt, ohne sie schön zu reden.
Ich fand, das passt sehr gut. Also sich Sisyphus als einen gelassenen Menschen vorzustellen.
Ja.
Anders geht's nicht.
Ja. Genau. Aber gelassen heißt eben bei Camus nicht den Sinn finden oder dass Sisyphos einen Sinn gefunden hat, sondern das heißt, dass man auch ohne Sinn im Leben leben kann. Also
zufrieden sein, ne? Mit
ja,
diesem Schicksal? Nicht
nee,
daran verzweifeln?
Ne? Nee, das eher so dieses Revoltierende und somit dieses Trotzige. Also diese Klarheit im Angesicht des Absurden. Also keine Realitätsflucht und das, Gelassenheit wäre für, also im Sinne der Stoiker, wäre für Camus so ein bisschen Realitätsflucht. Man muss schon gegen angehen für Camus. Das ist ihm schon wichtig. Und das machen wir, indem wir atmen, indem wir gute Gespräche führen, indem wir essen und trinken, schlafen und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich eine Revolte gegen den Tod, obwohl das ja völliger Quatsch ist. So, ne? Genau. Hannah Arendt wäre sehr vorsichtig mit so viel innerer Ruhe. Für sie zählt ja vor allem im Gespräch bleiben, in der Welt handeln. Und sie unterscheidet ja stark zwischen diesem Rückzug ins Private und Erscheinen im öffentlichen Raum. Und zu viel Gelassenheit kann bei Hannah Arendt immer kippen in so eine Gleichgültigkeit gegenüber der Welt. Das heißt also, sie kennt Gelassenheit eher so als feinere Form, so vielleicht nicht sofort reagieren im Sinne von Hans Blumenberg. Der Mensch kann auch erstmal abwarten und gucken, was passiert. So, also Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten, sich nicht von Ideologien treiben lassen. Da ist sie dann dabei. Ne? Das ist aber keine Passivität, sondern eine Art von denkendem Abstand. Und ganz wichtig, denken ist natürlich innehalten. Aber eben handeln, also trotzdem auftreten. Nicht? Also Gelassenheit darf nicht dazu führen, dass wir der Welt sich selbst überlassen. So. Gelassenheit heißt eher so denkender Abstand, der Handeln überhaupt erst möglich macht. Also erstmal gucken, was hier überhaupt los. Erstmal alles ordnen. So. Und beide würden sagen, halte die Welt aus und mische dich ein. Und ich habe noch eine kleine Anmerkung zum letzten Mal. Da haben wir ja, oder ich habe darüber gesprochen, dass Hannah Arendt immer sehr skeptisch war, was diese Innerlichkeit angeht. Und diese inneren Geschichten wie Empathie oder Gerechtigkeit und so ein Kram. Das kannst du ja nicht messen. Das ist ja qualitativ. Und was sie damit meint, kann man sehr schön an diesem Timmy sehen.
An dem Ball.
Ja. Wenn sowas überbordet, wenn sowas komplett in die falsche Richtung läuft. Diese Geschichte, die meint Hannah Arendt. Genau sowas. Völlig überkandidelte Menschen, die überkandidelte Dinge machen, weil sie komplett überkandideln. Wirklich. Weil sie sich von ihren Emotionen leiten lassen. Komplett. Wirklich. Und damit dem Tier wahrscheinlich mehr geschadet haben, als sie ihm geholfen haben.
Spannend, da wäre sie wahrscheinlich mit den Stoikern auch auf einer Linie, weil da eine ganz wichtige Disziplin auch ist, die Weisheit, sprich das Wissen, was angemessen ist, sozusagen. Also einfach, tja, das haben die Leute auf jeden Fall verpasst.
Ja, aber sie hätte sich halt wieder eingemischt, ne? Sie hätte gesagt, ihr spinnt
ja,
wohl.
Ja.
Ne? Sie hätte wieder gesagt, also hier, wirklich. Eigentlich brauchen wir Gesetze, die sowas verhindern. So wie Dänemark hat von vornherein klar gemacht, nee, wir machen nichts. Das ist normal, dass die auch mal auf eine Sandbank laufen und sterben. Das gehört zur Natur dazu. So. Wir helfen keinen aufgelaufenen Wahlen. Sind denn jetzt alle verrückt geworden? Ne? Wirklich. Man hätte das Tier sprengen sollen. Das wäre wirklich, da hätte man viel Leid mit verhindert, glaube ich. Arme Tier, ey.
Ja, leid tut mir der auch. Das ist wahr. Möchte noch auf einen Punkt eingehen, der eigentlich auch schon vorkam. Diese Voraussetzung für Handeln oder Voraussetzung für kluges und bedachtes Handeln, ne, die Gelassenheit hat. Weil vielleicht ist Timmy da doch wieder ein gutes Beispiel. Es gibt Leute, ich habe das auch schon oft vorgeworfen bekommen, tatsächlich in diesem Jahr auch schon, die sich darüber wundern, wenn man nicht kreischend im Kreis läuft, wenn Sachen schief laufen. Krise hier, Krise da, alles schlimm, irgendwas läuft nicht gut. Die erwarten, dass man irgendwie emotional wird, Leute anschreit, zusammenpfeift, weil ja alles schlimm ist und sich ändern muss. Ist jetzt so gar nicht mein Stil. Würde sich aber, wäre auch ist auch in meiner Sicht überhaupt nicht kompatibel mit der Gelassenheit, die man braucht, um klug zu handeln. Ich finde, je krisenhafter, je schwieriger und im Grunde auch je dringender ein Problem wird, umso wichtiger ist es, dass die entscheidenden Menschen, also die Entscheider, EntscheiderInnen, gelassen sind in der Art und Weise, also in dieser Fels in der Brandung innere Ruhe Art und Weise, dass die unvoreingenommen an die Situation rangehen können, statt sich aufwiegeln zu lassen und dann überstürzt, panisch irgendwas Emotionales machen, was sie zwei Tage später schon ganz sicher nicht mehr gemacht hätten. Deswegen, also ich finde eigentlich, je schlimmer die Situation ist, umso ruhiger sollte man werden, damit man eben unvoreingenommen oder möglichst, ne, ganz unvoreingenommen, glaube ich, können Menschen sowieso nie sein, aber so unvoreingenommen wie möglich und so klar wie möglich die Situation sehen kann und so, das macht Entscheidungen in der Regel besser.
Ja, und man darf vor allem die Leidenschaften nicht in die Politik bringen, also dann passiert sowas wie mit Dreyfus. Wo es nicht mehr darum ging, ob er schuld ist oder nicht, sondern es ging einfach nur darum, man muss ihn jetzt verurteilen. Weil die Bevölkerung einfach der Meinung war, das muss jetzt so sein. Das heißt, da wurden die Leidenschaften in die Politik getragen. Das ist das, was die AfD auch macht übrigens.
Ja, nur macht.
Genau. Ja. Nicht? Also.
Ach, das, ja. Kurz, ganz kurzer Exkurs zur AfD. Habe diese Woche hier und da Ausschnitte wieder aus dem Bundestag gesehen. Die Art und Weise, wie AfD-Politiker reden, ist ausschließlich dafür da, bin ich fest von überzeugt, sie in kurzen Clips irgendwo bei YouTube zu die ganze Formulierung ist nur darauf aus, nicht irgendwas auszusagen, irgendwas zu erreichen oder auf irgendwas zu antworten, sondern nur dafür da, dass man sie einzeln irgendwo hinstellen und Emotionen erzeugen kann. Und zwar Angst, Hass und Hetze.
Ja.
Das ist so offensichtlich und so traurig. Ja, und das ist natürlich, das ist das Gegenteil und erzeugt vor allem das Gegenteil von Gelassenheit. Und die wir so dringend brauchen, damit die Leute vernünftige Entscheidungen treffen können.
Genau. Auch die AfD ist ein gutes Beispiel dafür, dass Hannah Arendt recht hatte, wenn sie diesen ganzen Sachen misstraut.
Mhm.
Ja. Wenn sie diesen ganzen Sachen misstraut. Nämlich diesen ganzen Sachen wie Gerechtigkeitsempfinden, Sachen wie
dieser persönlichen Empathie, ne? die hast du schon angesprochen, völlig
genau.
Richtig.
Ja.
Das ist, mir tut Timmy der Wahl auch wahnsinnig leid. Wenn ich könnte, würde ich hingehen und den persönlich zurück ins Meer tun. Kann ich aber nicht. So, und deswegen, und als Politiker bin ich auch nicht dafür zuständig. Das ist einfach voll.
Ja gut, die hat sich ja nachher gar nicht mehr drum gekümmert, aber die Menschen sind ja trotzdem irre geworden.
Ja, genau, die Menschen sind.
Also,
ja, Leute, die sich sonst null um Wale oder
richtig,
Naturschutz kümmern,
richtig,
sind plötzlich völlig stumm gelaufen, wo ich mir denke, Leute, ihr habt noch nie in eurem Leben euch für irgendwas interessiert, was mit dem Schutz von Tieren zu tun hat. Aber jetzt, wo die AfD schreit, da könnt ihr irgendwie hinterher rennen.
Ja, natürlich, ganz, das waren ja auch wieder genau die richtigen Leute, die da sich zusammengefunden haben.
Ja.
Nicht wahr? Das ist ja, da ging es ja nicht ums Tierwohl, machen wir uns mal nichts vor.
Nein.
Es ging darum, sich zu produzieren.
Genau, es geht auch nie um Kinder oder so. Also, oder ne, was auch immer sie immer nach vorne halten. Es geht auch nie um Jobs.
Nein, nein, natürlich nicht.
Es geht immer nur um Macht.
Richtig, genau. So ist es. Also, Gelassenheit ja, aber es darf nicht überhand nehmen. Es darf nicht in Resignation und in Gleichgültigkeit münden. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir ein bisschen, wie immer und wie überall gilt, Camus, Maß halten. Maß halten. Gelassen ja, aber auch nicht zu viel davon. Das ist, man
ja,
muss
gelassen,
das
so, aber nicht betäubt. Ne?
Ja, also, genau. Man muss immer so eine Balance zwischen diesen ganzen Dingen finden. Das ist immer ganz wichtig. Nicht wahr? Speaking of Balance. Nach so viel Philosophie und gesellschaftspolitischen Themen. Bier?
Bier.
Bier. So. Also, wir sind in Bayern. So viel steht schon mal fest. Und zwar haben wir es zu tun mit dem Kuchelbauer Helles. Und das ist ein klassisches bayerisches Lagerbier aus der Weißbierbrauerei Kuchelbauer in Abensberg. Das liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg. Und das Wahrzeichen dieser Stadt übrigens ist der Kuchelbauer Turm. Tatsächlich. Es handelt sich also um ein Helles, Plato, keine Ahnung. Wie viel Hopfenbittere, keine Ahnung. Ich weiß nur, das heißt, dieses Bier hat 5,2 Alkoholvolumenprozente. Es besteht und die Dinge, aus die dieses Bier besteht, heißen Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Welcher? Keine Ahnung. Da schweigen sich die Künstler aus. Aha. Schaum ist sogar relativ stabil.
Ja, der hat sich lang gehalten.
Schöne Krone, ne? Dieser schöne Kronkorken sieht schick aus. So. Gehalten in dem Stil des Labels da oder wie man das auch immer nennt, da dieses Dings da, Etikette oder wie auch immer. Mhm. Ganz ja, schön Etikette, gemacht.
Ich finde es immer schön, auch wenn das tatsächlich mit durchdesignt wird und nicht dann einfach nur irgendwas oben drauf ist.
Ja, finde ich auch. Sehr schön gemacht. Muss ich sagen. Doch. So, es handelt sich um die Farbe Bernstein, wenn man das Bier so anguckt. Nicht?
Mhm.
Und wir verriechen das Ganze jetzt mal. Innere malzig. Leichte Honignote. Ja.
Oh ja, wirklich. Schön malzig. Aber ich finde es auch ein bisschen blumig.
Ja, Blumenwiese. Mhm.
Ganz bisschen hopfig.
Mhm.
Schade, dass wir nicht wissen, wie viel Hopfen hier.
Das ist immer schade, sowas. Und. Ja, so ein Hauch Würze so im Hintergrund, die immer mal wieder so ein bisschen anklopft, finde ich.
Mhm.
Spannende Mischung. So ein bisschen brotig auch so im Hintergrund.
Mhm.
Spannend. Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal dieses Kuchelbauer Helles probieren, was?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Weich.
Mhm.
Mhm. Ah ja.
Auf jeden Fall süffig auch.
Also. Ja, die Süße kommt wieder durch, ne? Dieser Honig-Touch-Ton, wie auch immer. Mhm. Das Malzige.
Mhm. Ganz bisschen bitter, aber ich finde auf eine echt gute Art und Weise. Also es hält das Ganze schön zusammen. Ja, es ist irgendwie dann doch schnell durch, aber das macht es auch eigentlich noch süffiger.
Ja, also diese leichte Brotnote ist wieder da.
Mhm. Ja, schön. Brotig.
Gar nicht so schlecht. Also da haben wir schon schlechtere Helles getrunken. Also.
Auf jeden Fall.
Das ist gar nicht mal so schlecht.
Ja, also die Kuchelbauers haben auf jeden Fall sich über Camus Gedanken gemacht und sind beim Maß geblieben.
Auf jeden Fall, ja.
Im besten Sinne.
Der Bayer an sich bleibt ja gerne beim Maß, ne?
Hahaha, stimmt. Auch wahr.
Nach dem Reinheitsgebot gebraut.
Verdammt.
Aha. Hallertauer Quell. Helles Bier. Aus dem Hopfenland Hallertau, Bayern. Also gehen wir mal davon aus, dass der Hopfen Hallertauer ist. Wenn die das schon so anpreisen. Dann können sie das auch gleich sagen. Dass man schon wieder schimpfen muss. Also, ja. Schönes Bier.
Mhm.
Doch. Das kann man. Ja, das ist ein schönes Sommerbier, finde ich.
Auf jeden Fall.
Passt.
Handwerklich gut, schön süffig, lecker.
Kann man machen.
Jetzt keine großen Experimente.
Ja.
Einfach.
Super. Ist echt gut. Was machen wir damit?
Tja. Ich würde sagen, eine freundliche 4.
Ja,
passt perfekt zu unserem Thema Gelassenheit. Das ist ein sehr gelassenes Bier.
Absolut, bin ich dabei. Das heißt, wir haben probiert das Kuchelbauer Helles und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und ein Bier.
So ist das. In der nächsten Woche werden wir uns beschäftigen mit Metropol Orchest. Arakatakt heißt das Album.
Ja, wird wieder jazzy.
Jazzy Arakatakt. Ja, das wird interessant auszusprechen. Mhm. Außerdem hören wir Chauncey mit Trademark. Das ist ein bisschen punkiger. Mhm. Außerdem sprechen wir über das wichtige Thema Grenzen ziehen. Mhm. Und ich gehe davon aus, es sind keine Nationsgrenzen gemeint.
Nee.
Und die brauchen wir nämlich nicht. Und wir verkosten für alle, die uns im Internet hören, das Sander-Pilz Nummer 1.
So machen wir das. Und ihr teilt uns, wo ihr nur teilen könnt. Und wenn ihr mögt, dürft ihr uns auch gerne kommentieren. Es gibt immer genügend Themen, wo man kommentieren kann bei uns. Das würde uns sehr freuen. Wo man das machen kann, man kann es bei Spotify machen, man kann es bei Apple Podcast machen, man kann es natürlich auch bei uns auf der Homepage machen. Das ist alles möglich. Wir freuen uns immer sehr. Man kann uns auch eine E-Mail schicken, immer noch, info@feuilletöne.de. Feuilletöne, also das Töne dann natürlich mit OE, damit das Internet nicht verrückt wird. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.